Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Großer Gott, wir beten dich an, weil du uns in Gnade begegnest, du dich in Gnade uns zuwendest, deine Gnade ja nicht einmal da war und dann hört sie auf, sondern sie jeden Morgen neu ist und wir Tag für Tag daran hängen und wir immer kommen dürfen als deine Kinder und das wollen wir auch jetzt tun und dich bitten, dass du auch in Gnade deinen Mund auftust und dass du redest, dass du uns die Herzen auftust, dass wir es hören und verstehen und annehmen und du uns veränderst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir brauchen dich dazu, ich brauche dich dazu. Hilf du beim Reden, hilf du beim Hören. Ja, lass es deine heiligen und mächtigen und liebevollen Worte sein. Ja, danke, dass du da bist, danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. Was sind deine Top 3 Strategien, wenn es dir schlecht geht? Oder wenn du in einer schwierigen Situation bist? Was sind also die 3 ersten Sachen, die du machst? Denk da mal kurz drüber nach. Ihr müsst es nicht laut sagen, es würde mich sehr interessieren, was das so für Sachen sind. Können wir vielleicht nach dem Gottesdienst noch drüber austauschen? Ich sage euch, was meine Top 3 Strategien sind, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich in Schwierigkeiten bin. Beten, Bibel lesen und das dritte, Vaterchen anrufen. Vaterchen anrufen, was hat es damit auf sich? Kann ich kurz erklären, das war in unserer alten Heimat, da hatten wir einen kaputten Autoreifen. Und unser Nachbar, der kannte sich sehr gut aus mit Autos. Der hat da dann ein bisschen geschaut und geholfen und mir gesagt, okay, du kannst jetzt entweder das machen oder du machst das oder du machst das. Ich habe gesagt, okay, muss ich mal schauen und auch Papa mal anrufen. Weil Papa weiß bei dem Auto normalerweise Bescheid und weiß zum Beispiel auch, ob wir noch Reifen für das Auto haben. Okay, dann habe ich noch kurz mit dem Nachbarn geredet. Und dann hat am Ende nochmal gesagt, also wenn du noch Hilfe brauchst und Vaterchen angerufen hast, dann kannst du dich gerne melden. So ist es für mich ja einfach diese Formulierung, den ich mit Hanna auch immer wieder so spaßeshalber sag, okay, wenn irgendwie eine schwierige Situation da ist und wenn es mir schlecht geht, rufe ich Papa an. Oder so wie es der Nachbar gesagt hat, Vaterchen anrufen. Und so soll das Thema von heute Morgen sein und können das auch ein bisschen übertragen auf unseren himmlischen Vater, den wir dann anrufen können. Es soll heute Morgen darum gehen, wie du dich verhalten sollst, wenn es dir schlecht geht, wenn du selbst in Schwierigkeiten bist. Und es soll da jetzt nicht um unsere Top 3 Strategien gehen, was wir dann machen, sondern eher um grundsätzlichere Sachen, aber trotzdem auch um sehr konkrete Sachen. Also wie gehen wir damit um? Wie gehen wir daran, wenn es uns schlecht geht? Wir wollen dazu nochmal weiter in das Leben von Josef schauen und wie Gott da in ihm und durch ihn wirkt. Das letzte Mal hatten wir gesehen, wie Josef im Gefängnis landet. Und das völlig unschuldig. Also eine richtig schwierige Situation. Aber auch da ist Gott mit ihm. Gott ist da und Gott und sein Plan ist gut. Und zwar auch dann, wenn es schwierig ist. Und heute sehen wir dann, wie sich Josef im Gefängnis verhält und was er da erlebt. Und daraus wollen auch wir sehen, wie wir uns verhalten können oder sollen, wenn es uns schlecht geht. Und nochmal kurz als Anmerkung, das ist jetzt keine 3-Schritte-Anleitung. Das tu, wenn es dir schlecht geht, erstens, zweitens, drittens, mach es genau so. Sondern das ist eben das, was wir hier bei Josef in dieser Geschichte sehen und wo wir ihn als Vorbild nehmen können. Und da ist dann auch vorausgesetzt und ist das Wichtigste, dass wir uns unserem Herrn anvertrauen, dass wir unseren Vater im Himmel anrufen, weil er da ist. Das ist vorausgesetzt. Und dann wollen wir noch weitere Sachen in diesem Text sehen. Und das Erste, was wir bei Josef sehen, ist, sei für andere da. Und zwar heißt es da, wir sind in 1. Mose 40, Josef ist im Gefängnis, hat da auch Verantwortung bekommen, sich um die anderen Gefangenen zu kümmern, um Angelegenheiten des Gefängnisses zu kümmern. Und dann heißt es weiter in 1. Mose 40. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Josef in den Kerker gekommen ist, es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei und er bediente sie, also Josef bediente sie und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traums, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Also Josef bekommt zwei weitere Mithäftlinge. Und zwar relativ prominente Gefangenen. Der Bäcker und der Mundschenk vom Pharao. Der Mundschenk, das war der, der für die Getränke verantwortlich war. Der dem Pharao sozusagen in den Mund einschenkt. Er war sehr nah an dem Pharao dran. Und er musste sehr zuverlässig sein, kompetent und auch loyal, weil das, was man trinkt, das kann sich sehr auf die Gesundheit und auf das Wohlergehen auswirken. Auf jeden Fall kommen jetzt diese beiden hohen Diener und Vertrauten des Pharao ins Gefängnis. Irgendwas haben sie wohl falsch gemacht. Was? Das wissen wir auch nicht. Und dann sind sie jetzt hier bei Josef, der ja in diesem Gefängnis irgendwie zuständig ist, der für die Gefangenen auch zuständig war. Er war selbst dort gefangen, litt selber diese Gefangenschaft, aber hatte auch jede Menge zu tun. Sich um die Gefangenen kümmern, irgendwelche anderen Angelegenheiten, dafür sorgen, dass es gut läuft. Und er selbst, er war völlig zu Unrecht im Gefängnis. Und überhaupt, dass er in Ägypten war, war ja schon ein Verbrechen. Seine Brüder hatten ihn einfach verkauft. Er war in einem fremden Land, zu Unrecht ein Sklave, und unschuldig im Gefängnis. Und dann ist er aber selbst an so einem dunklen Ort zu Ansehen und Verantwortung gekommen. Und er kümmert sich dort um die anderen Gefangenen und das auf eine wirklich hingebungsvolle Art und Weise. Ist euch aufgefallen, wie genau das Gespräch hier anfängt zwischen Josef und dem Bäcker und dem Mundschenk? Schaut mal in Vers 6, da fängt das an. Sie hatten eine schlechte Nacht und dann, als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Also Josef sieht sie. Er sieht ihre Not. Er sieht, wie es ihnen innerlich geht. Er war an ihnen als Menschen interessiert. Er ist nicht gleich zur nächsten Aufgabe gerannt und zu den nächsten Gefangenen, zur nächsten Zelle. Er hat sich Zeit für diese beiden genommen. Und dann hat er aber nicht nur gesehen, dass sie traurig sind, sondern er hat auch was gemacht. Er fragt sie direkt, was los ist. Hey, warum seid ihr so traurig? Und als sie es ihm sagen, ist er bereit, Hilfe anzubieten. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz stehen bleiben und überlegen, wie das bei uns ist. Also nehmen wir uns Zeit, um für andere da zu sein. Und signalisieren wir das dem anderen auch. Also merkt der andere, dass ich wirklich wissen will, wie es ihm geht. Und merkt er das, wenn ich nur kurz einmal frage, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder sollten wir nicht zum Beispiel viel mehr andere auch mal einladen, um dann bei Tischgemeinschaft einfach mehr Zeit füreinander zu haben? Wenn wir uns nicht die Zeit füreinander nehmen, und wir immer nur unsere Aufgaben und Tätigkeiten im Blick haben. Ja, wir haben auch viel zu tun. Josef hat auch viel zu tun. Aber wenn wir nicht uns Zeit füreinander nehmen, dann werden wir nicht füreinander da sein können. Und dann werden wir auch nie in tiefe Beziehungen hineinkommen. Und ihr Lieben, ich kenne das auch sehr gut von mir. Bei mir ist das nicht anders wie bei euch. Und dann erschrickt mich immer wieder diese Aussage. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Also wenn mir der andere wirklich so wenig bedeutet, dass er mir egal ist, dass es mir völlig gleichgültig ist, wie es ihm geht, dann ist das absolut nicht gut. Wir müssen unsere Gleichgültigkeit füreinander überwinden und lernen, einander zu sehen und einander zu lieben. Und ja, wenn wir uns für den anderen interessieren und wenn wir einen Kontaktversuch starten, dann besteht die Möglichkeit, dass wir schmerzhaft verletzt werden, weil er uns vielleicht zurückweist oder weil sich das Gespräch irgendwie komisch anfühlt. Aber wenn du es aus Liebe getan hast, dann ist das völlig okay. Und dann kannst du wissen, es ist nicht so wichtig, wie sich das jetzt anfühlt. Es ist nicht so wichtig, was der andere jetzt über dich denkt. Du bist von Gott angenommen und geliebt. Und wenn du davon stark geprägt bist, dann kannst du auch versuchen, für andere da zu sein und Beziehungen aufzubauen. Ganz egal, was dann daraus wird. Josef sieht diese beiden Mithäftlinge, die in einer ähnlichen Situation waren wie er selbst. Ihm geht es mindestens genauso schlecht wie ihnen, aber er schöpft aus der Quelle Gottes und hilft ihnen. Er ist für sie da. Und dann können wir überlegen, okay, warum steht das hier so geschrieben? Also warum wird so ausführlich berichtet, was genau der Josef im Gefängnis macht und wie er es macht und was er hier erlebt? Warum steht das hier geschrieben? Und diese Texte, die waren ja zuallererst an das Volk Israel gerichtet. Letztlich auch an alles, an Gottes Volk durch alle Zeiten hindurch. Aber erstmal war das ja an Israel gerichtet. Und auch Israel war immer wieder in schwierigen Situationen. Mose hat das hier aufgeschrieben, wahrscheinlich kurz bevor sie in ihrem eigenen Land, im Land Kanaan, leben würden. Und da würden sie auch einige Herausforderungen erleben. Und sie würden Leuten begegnen, denen es selber auch richtig schlecht geht. Sie werden als Volk und sie werden auch persönlich immer wieder in Schwierigkeiten kommen. Und dann werden sie aber Nachbarn haben, denen es mindestens genauso schlecht geht. Und gerade dann ist es so wichtig, dass sie eine Gemeinschaft von Leuten sind, die einander sehen und die füreinander da sind. Gott gibt dem Volk Israel, Gott gibt uns mit Josef ein Beispiel, wie man das machen kann, selbst wenn man selber in der schwierigsten Situation ist. Und sie sollten dabei gleichzeitig wissen, dass sie nicht einfach nur mit menschlichen Mitteln einander helfen sollen. Nein, aber was sagt Josef, als er ihnen Hilfe anbietet, den zwei Beamten? Vers 8. Gott kann eure Träume deuten. Die Deutungen sind Gottes Sache. Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Aber er will euch möglicherweise durch mich helfen. Mose hält das hier fest, damit das Volk auch hunderte Jahre nach Josef immer weiß, wir müssen einander mit Gott helfen. Und das selbst dann, wenn wir gerade selbst nicht weiter wissen. Gerade dann ist es so wichtig, dass wir auf Gott verweisen, weil das auch für uns selbst die einzige Grundlage ist. Deshalb auch du, sei für andere da, auch wenn es dir schlecht geht. Und schöpfe dabei aus Gottes Möglichkeiten, weise auf ihn, halte selbst an ihm fest und werde damit zum Segen für andere. Er kann dir helfen, die richtigen Menschen zu sehen. Nicht die Not beruft, sondern Gott beruft. Und Gott hat so große Möglichkeiten zu helfen. Aber er will uns dabei gebrauchen. Er will uns so gebrauchen, dass wir dabei aus seiner Kraft und aus seiner Weisheit schöpfen. Bete dafür, dass Gott dich gebraucht. Sei bereit und offen dafür, auch wenn es dir selbst gerade schlecht geht. Das reißt einen manchmal raus, das hilft einem manchmal, den Blick von sich abzuwenden und auf andere Menschen und auf das, welche Möglichkeiten eben Gott hat. Und frag dann umso mehr, Herr, was kann ich tun? Wenn du schwierige Zeiten durchlebst oder durchlebt hast, dann kannst du wissen, gerade auch mit solchen Erfahrungen kannst du zum Segen für andere werden. Du kannst mitfühlen, mitleiden. Du kannst einmal zusammen mit Leuten beten oder auch einfach Zeit mit ihnen verbringen. Einsamkeit ist eine so große Not in unserer Zeit. Sei anderen ein Freund. Wenn du selbst darunter leidest, alleine zu sein, dann verschenk dich selbst an andere. Nimm dir Zeit für Menschen und bete für sie zu Gott. Er wird dir Liebe für sie schenken und er wird dir die richtigen Worte und Gesten schenken, um in Beziehungen zu kommen. Gott selbst hat das größte Interesse daran, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm auch untereinander echte Gemeinschaft und echte Freundschaft erleben. Deshalb sei für andere da, mit Gott an deiner Seite. Das ist eine erste Sache, die wir hier bei Josef sehen. Und dann sehen wir noch eine zweite Sache, die du tun sollst oder zumindest tun kannst, wenn es dir schlecht geht. Und das ist, du darfst durchaus versuchen, etwas an deiner Situation zu verändern. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Da heißt es dann weiter, Josef hat ihnen gesagt, erzählt mir doch eure Träume. Und dann Vers 9, da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand. Und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Also erstmal wird ausführlich erzählt, was der Mundschenk denn geträumt hat. Er sieht einen Weinstock. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, so ähnlich sah das vielleicht aus, nur hier sind ein paar mehr Äste. Bei ihm waren da drei Äste an diesem Weinstock dran. Und dann sieht er oder träumt er, wie da in Zeitraffer das alles abläuft. Erst Knospen, dann Blüten und daraus wachsen dann Weintrauben. Und dann träumt er weiter, wie er die Trauben nimmt, sie auspresst und dem Pharao davon zu trinken gibt. Und Josef wagt, kann man streiten, ob er wagt, aber Josef wagt dann eine Deutung. Die drei Äste stehen für drei Tage. Noch drei Tage und dann wirst du wieder genau das machen, was du vorher schon gemacht hast und dem Pharao Getränke servieren. Und ich weiß nicht, ob du da denkst, okay, also dass der Traum das bedeutet, das hätte man, da hätte man durchaus auch drauf kommen können. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Aber hättest du es dem Mundschenk gesagt, wenn du dir nicht voll und ganz sicher gewesen wärst, dass der Traum auch wirklich das bedeutet? Weil du hättest ihm ganz schön Hoffnung gemacht. Würdest du das wollen, wenn es nur vielleicht richtig ist, was du ihm gesagt hast? Ich glaube nicht. Und daran sehen wir, Traumdeutung ist keine Sache, die wir uns mal eben ausdenken können und sollten. Josef hat gesagt, die Deutung ist Gottes Sache. Und er ist sich absolut sicher, dass genau das die Deutung des Traums ist. Und woran sehen wir auch noch sehr deutlich, dass er sich absolut sicher ist? An dem, was er direkt danach sagt. Also Mundschenk, du wirst hier wieder rauskommen. Und dann Vers 14, aber denke an mich, wenn es dir gut geht. Und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Josef sagt dem Mundschenk direkt nach der Deutung, was er machen soll, wenn er dann raus ist. Josef weiß, dass er den Traum richtig gedeutet hat. Er wusste, dass Gott offenbaren kann, was Träume bedeuten. Und er wusste, dass Gott ihm da die Wahrheit sagen würde. Und Gott hat es ihm offenbart. Das ist seine Deutung. Doppelpunkt. Und wenn das dann passiert ist, dann bitte tu mir den Gefallen und leg ein gutes Wort vor dem Pharao für mich ein. Also Josef ist sich absolut sicher, dass seine Traumdeutung richtig ist. Er kannte seinen Gott. Und er wusste, dass Gott das in dieser Situation offenbaren wollte. Er wusste, dass Gott ein Ziel hat und dass es sein höchstes Ziel ist, sich selbst zu verherrlichen. Also von Gott. Seine Eigenschaften groß zu machen, sich groß zu machen. Seine Fähigkeiten sollten erkannt werden, auch hier in dieser Situation. Das ist Gottes höchstes Ziel. Und daran will Josef mitwirken. Dem hat er sich ganz verschrieben, weil er weiß, das wird Gott tun. Gott wird sich verherrlichen, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, auch wenn ich selbst in diesem Loch bin, im Gefängnis bin. Ob seine eigene Situation jetzt direkt auch besser wird, da ist sich Josef nicht so sicher. Er weiß nicht, ob das hier passieren wird, worum er den Mundschenk gebeten hat. Er weiß nicht, ob der Mundschenk ihm helfen wird. Er kann ihn nur darum bitten. Aber trotzdem nutzt er diese Gelegenheit, seine Situation zu verbessern. Also ja, Josef versucht, die Gelegenheit zu nutzen. Und das ist ja auch nicht einfach nur ein Nebensatz. Nein, auch das ist ja, wird ja extra nochmal gesagt. Habt ihr das gemerkt? Es wird das nochmal ausführlich gesagt, was auch seine Situation ist. In Vers 15, da sagt es Josef selbst, bitte erwähne mich beim Pharao, denn... Und dann kommt seine Begründung, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Es wird extra nochmal gesagt, er beschreibt das selber nochmal. Ich bin unschuldig im Gefängnis und eigentlich bin ich auch überhaupt recht unrechtmäßig hier in Ägypten. Josef weiß, das sind Gründe, die es ihm ermöglichen könnten, dass seine Situation verbessert wird. Und schaut, Josef beklagt sich nicht darüber. Er scheint nicht ständig im Selbstmitleid gewesen zu sein. Er nimmt seine Situation an. Er konzentriert sich auf Gottes Verherrlichung und darauf, seine Mitmenschen zu lieben. Aber trotzdem weiß er, meine Situation ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Es geht nicht darum, dass ich das nur heroisch ertrage, bis halt was anderes passiert. Ich kann versuchen, etwas an der schwierigen Situation zu verändern. Ich kann das tun, solange es nicht irgendwie dem entgegensteht, was Gott von mir möchte. Und ein Beispiel und ein anderes Beispiel, was es auch bei uns sein kann, kann sein, deine Arbeit. Also damals, da waren die meisten Menschen ja Sklaven. Auch in der Antike noch, viele Jahrhunderte später, zur Zeit, als Jesus und die Apostel gelebt haben, auch da waren die meisten Menschen Sklaven. Und da sagt der Apostel Paulus dann an einer Stelle, 1. Korinther 7, warst du bei deiner Berufung ein Sklave, also warst du, als du Christ geworden bist, warst du da ein Sklave, dann mach dir deswegen keine Sorgen. Du bist zum Beispiel deswegen nicht weniger geliebt oder so, oder nicht weniger wert. Also mach dir deswegen keine Sorgen. Aber wenn du frei werden kannst, dann nutze diese Gelegenheit umso mehr, umso lieber. Warst du ein Sklave, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest? Dann bist du jetzt ein Freigelassener des Herrn. Warst du frei, als du in der Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest? Dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Also als Kind Gottes bist du sowieso beides. Du gehörst Jesus. Du bist dafür da, dass du ihm Ehre bereitest, dass du seinen Willen tust. Dafür bist du da. Und das bedeutet aber gleichzeitig, keiner hat einen solchen Anspruch auf dich wie er. Du musst nicht unter jeder einzelnen Schwierigkeit leiden. Und wenn was anderes möglich ist, dann musst du nicht freiwillig bei einem schlechten Arbeitgeber bleiben. Du musst nicht jeden, der dich um einen Gefallen bittet, ihn auch erfüllen. Situationen und Umstände dürfen auch verändert werden. Und vielleicht sagen wir das hier in der Gemeinde manchmal auch zu viel. Lieber ändere nichts daran. Schau nicht, die Situation ist entscheidend und du kannst, egal unter welchen Umständen, kannst du Gott treu sein. Er wirkt auch in dir, wenn es dir schlecht geht. Ja, ich glaube, dass das richtige Sachen sind und auch, dass wir es hören müssen und dass wir es sagen müssen. Aber auch da, glaube ich, können wir zu einseitig sein. Und dann verpassen wir solche Sachen, die hier bei Josef passieren oder die ein Paulus gesagt hat. Wir können natürlich auch in die andere Richtung einseitig sein. Dass wir nur sagen, ja, guck, dass du deine Situation veränderst. Also ich glaube schon auch, dass es nicht unser Fokus sein soll, wie wir aus schwierigen Situationen wieder rauskommen. Unser Fokus soll sein, wie können wir Gott treu sein und ihm Ehre bereiten und für andere da sein. Aber das andere, es darf genutzt werden. Wenn wir ungerecht behandelt wurden, können wir auf rechtlichem Weg schauen, ob sich das in Ordnung bringen lässt. Wir können durch Kommunikation versuchen, Menschen dazu zu bewegen, sich um ein besseres Miteinander einzusetzen. Auch ein besseres Miteinander für uns. Und man darf auch seinen Arbeitsplatz wechseln, wenn der aktuelle einen nur fertig macht. Also wenn du in einer schwierigen Situation bist, kannst du durchaus überlegen, okay, hat Gott mir da jetzt Freiheit geschenkt, etwas anderes zu tun? Gibt es eine bessere Option, die immer noch seinen Geboten entspricht, aber für alle Beteiligten einfach besser ist? Es ist nicht verkehrt, auch genau daran zu arbeiten. Und dann setze aber gleichzeitig nicht deine ganze Hoffnung darauf, dass sich was verändert. Weil ja, Gott ist auch da mit dir. Ja, Gottes Willen tun kannst du auch, wenn es schwer bleibt. Und seinen Frieden erleben kannst du auch dann. Und vielleicht hat Gott auch in dieser schwierigen Situation noch etwas mit dir vor. Und dann noch ein letzter Gedanke dazu, ob du eine schwere Situation aushältst oder ob du Veränderungen anstrebst, ist auch keine Frage darüber, ob oder wie heilig und fest du bist. Ich glaube, dass auch das falsch ist, wenn wir das denken. Es rührt daher, dass wir uns gerne miteinander vergleichen. Was wir aber nicht sollen. Wenn du unbeschwert leben kannst oder lebst, dann nutze es umso mehr für den Herrn. Wenn er dich in Schwierigkeiten lässt, auch wenn du versucht hast, was zu ändern, okay, dann harre aus und bete, dass Gott das jetzt gebraucht, um sich zu verherrlichen. Und wenn du die Schwierigkeiten als deinen Platz siehst, dann freu dich, wenn Gott dir die Kraft dafür gibt. Das eine ist nicht geistlicher als das andere. Ungeistlich wird es, wenn wir uns darüber definieren oder uns selbstgerecht über andere erheben. Aber insgesamt kannst du versuchen, etwas auch an der Situation zu verändern, um dein Leben zur Ehre Gottes und zum Segen für dich und andere einzusetzen. Nicht immer klappt das. Auch bei Josef klappt es nicht. Er muss tatsächlich noch im Gefängnis bleiben, in dieser schwierigen Situation. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Und was wir daraus mitnehmen können, ist, egal was passiert, harre auf Gott, halt dich fest an Gott. Und da geht es weiter in Vers 16. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er, dass Josef gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk. Und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung. Die drei Körbe, sie bedeuten 3 Tage. Noch 3 Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am 3. Tag, dem Geburtstag des Pharao. Da machte er für alle seine Knechte ein Mahl. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, das er den Becher in der Hand des Pharao gab. Den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. So endet das also. Beide Deutungen von Josef erweisen sich als richtig. Der Mundschenk wird eingesetzt und der Bäcker stirbt. Er hatte gesehen, dass der Mundschenk eine gute Deutung bekommen hatte. Da wird es bei ihm doch ähnlich sein. Aber Josef kündigt ihm an, dass er sterben wird. Was für ein Schock. Und dann ist es so erstaunlich, wie das hier im Text hier rüberkommt. Also danach, da geht es direkt weiter. Also wir erfahren null darüber, wie hier die Reaktionen waren. Was wir erfahren ist, Josefs Deutung ist richtig, der Bäcker stirbt. Sein Schicksal ist beschlossen. Wie er auf Josefs Schocknachricht reagiert hat, keine Ahnung. Vielleicht glaubte er ihm gar nicht. Vielleicht hat er auch Trost bei Josef gesucht. Man kann nur spekulieren. Was wir aber wissen ist, so hat der Bäcker auf jeden Fall noch die Möglichkeit bekommen, Gott kennenzulernen, bevor er stirbt. Er kam in Kontakt mit Josef, der einem Gott dient, der über Leben und Tod verfügt. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der Vergebung bereithält für Menschen, die ihre Sünden bekennen. Der Bäcker hätte mit Josef hier noch über ihn reden können. Vielleicht hat er es getan. Und dann ist das eine Sache, die macht Gott grundsätzlich mit jedem. Weil ich frage mich das manchmal und vielleicht bist du hier und fragst dich das auch manchmal. Was ist mit den Menschen, die nie von Gott hören? Und die nie hören, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Haben die eine Chance bei Gott? Und ich glaube, ja, das haben sie. Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, heißt es in Hesekiel 33, Vers 11. Gott hat keinen Gefallen, wenn ein Gottloser stirbt. Und am Ende von Buch Hiob, da erfahren wir auch noch mal einiges über unseren Gott, über den Gott der Bibel. Und da sagt Elihu, der letzte von den Freunden, sagt dazu Hiob in Hiob 33 ab Vers 13. Warum willst du mit ihm, mit Gott streiten, weil er auf Menschen Worte nicht Antwort gibt? Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet Gott das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und ihn dazu zwingt, seinen Hochmut abzulegen. Er will ihn so vor dem Grab bewahren, damit er nicht in sein Verderben läuft. Wenn derjenige dann Gott bittet, wird der ihm Gnade erweisen und wird ihn in seine Gegenwart erleben lassen und wird ihn seine Gegenwart erleben lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Siehe, das alles tut Gott 2 oder 3-mal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Also Gott gibt jedem Menschen die Chance umzukehren und ewiges Leben in der Gegenwart Gottes zu finden. Man wird das empirisch schlecht nachprüfen können, aber Gott wird uns so vorgestellt, dass er grundsätzlich bei jedem Menschen sozusagen zwei oder dreimal sozusagen anklopft. Und die Zahl ist hier nicht das Entscheidende, aber dass er eben in Kontakt mit den Menschen tritt. Notfalls tut er das, wie auch hier beim Bäcker, durch Träume. Keiner geht verloren, ohne von Gott mal angesprochen worden zu sein. Und das Schicksal des Bäckers stand fest. Er würde sterben. Aber hier bekommt er eben nochmal diese Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen und Frieden zu finden. Wie er darauf reagiert hat, leider wissen wir es nicht. Und dann sehen wir auf der anderen Seite hier einen Josef. Er war unschuldig im Gefängnis. Dort ist er für diese zwei Beamten da. Und er erlebt, wie sich ihre Träume erfüllen. Er erlebt, wie Gott ihn gebraucht. Aber er bleibt in diesen Schwierigkeiten stecken. Er bleibt im Gefängnis. Der Mundschenk vergisst ihn tatsächlich. Und vielleicht wird er sich fragen, werde ich jemals wieder aus diesem Gefängnis rauskommen? Mundschenk hat ihn vergessen. Vielleicht sind da erst ein paar Tage vergangen, wo nichts passiert ist. Und Josef dachte, okay, solche bürokratischen Sachen, die brauchen halt ihre Zeit. Dann nach zwei Wochen hat er vielleicht überlegt, obwohl der Mundschenk krank geworden ist und er sich deswegen nicht für mich stark machen kann. Nach einem Monat kam es ihm dann vielleicht schon echt komisch vor. Aber okay, vielleicht ist der Pharao ja im Urlaub. Jedes Mal, wenn sich der Schlüssel im Kerker rumdreht, bekommt Josef Hoffnung. Ah, werde ich jetzt diesmal geholt? Aber nein, jedes Mal wurde er enttäuscht. Nach zwei Monaten wundert er sich dann wirklich. So langsam gehen ihm die Erklärungen aus. Und dann wird er es irgendwann gemerkt haben, Mundschenk hat mich vergessen. Und was hatte Josef dann noch? Konnte er noch Hoffnung haben? Wie lange würde das noch dauern? Und Josef selbst hatte ja auch als Jugendlicher diese Träume. Diese Träume, dass seine Brüder sich vor seiner Getreidegabe verbeugen. Diese Träume, dass er eine Vorrangstellung unter seinen Brüdern haben würde. Aber zu seiner aktuellen Situation passte das überhaupt nicht. Es war undenkbar, dass das Realität ist. Aber er hatte diese Träume. Und jetzt erlebt er hier, wie sich erfüllt, was Bäcker und Mundschenk geträumt haben und wie seine Deutungen richtig waren. Er erlebt, wie Gott tut, was er in den Träumen angekündigt hat und wie Gott damit zeigt, dass er die Geschichte kennt und die Geschichte lenkt. Und so kann Josef hier gemerkt haben, ja, auch aus meinen Träumen wird noch was werden. Wenn Gott es will, wird er auch da tun, was er mich vorher hat wissen lassen. Gott wird mich wieder erhöhen. Gott hat noch etwas vor. Gott wird sich Ehre bereiten. Er wird seinen Plan ausführen. Und bei dem darf ich aber gnädigerweise mit dabei sein. Wenn ich als Josef, als Mensch, wenn ich Gott treu bin, dann führt die Tatsache, dass Gott sich groß machen wird, dazu, dass es auch mir spätestens dann gut gehen wird. Wenn Gott sich verherrlicht, bedeutet das, dass er seine Liebe ausschüttet und dass seine Liebe auf die Demütigen kommen, auf die, die zu ihm gehören. Daran kann Josef sich klammern. Wie seine Vorfahren die Verheißungen hatten, so hat er jetzt diese Träume. Die Träume sind seine Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Diese Verheißung, dass Gottes höchstes Ziel seine eigene Verherrlichung ist. Und dass aber, wenn er darin einstimmt, er nur Grund zur Freude haben wird. Für uns wird das spätestens in der Ewigkeit so sein. Josef darf es noch zu seinen Lebzeiten erleben. Weil Gott auch mit der ganzen Familie noch was vorhat. Und so wird Josef tatsächlich nach zwei Jahren aus dem Gefängnis geholt. Ganze 2 Jahre muss er noch warten. Weil dann hat auch der Pharao einen beängstigenden Traum. Und erst dann fällt ihm Mundschenk wieder ein, ach ja, damals im Gefängnis, da war doch dieser Josef. Und ab da beginnt dann Josefs Erhöhung und die Erfüllung seiner Träume rückt näher. Pharao ernennt ihn zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Aber das Entscheidende, was Josef hatte, war die Verheißung, war der Plan Gottes. Und seine Erhöhung durch Gott zum Kind Gottes ist so viel mehr als seine Erhöhung durch Pharao. Auch jetzt als Sklave und jetzt im Gefängnis ist er gewürdigt, ein Bote des höchsten Königs zu sein. Und er durfte lernen, aus Vertrauen zu leben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und er durfte lernen, dass Gottes Verherrlichung das Größte ist. Aber dass, wenn Gott sich verherrlicht, auch er als Kind Gottes irgendwann profitieren wird. Und Hebräer 11 sagt uns, dass auch Josef dabei letztlich auf seine himmlische Heimat geschaut hat. Deshalb auch wir, wisse, dass es das höchste Ziel ist für Gott und dass es das auch für uns sein soll, dass Gott verherrlicht wird. Dass er zeigt, wie groß und herrlich er ist. Und dass, wenn wir ihn verherrlichen, dass wir dann etwas haben, an dem wir uns ewig erfreuen können. Ihn verherrlichen heißt, sich ewig an ihm zu erfreuen. Du kannst wissen, dass es auch in allen Schwierigkeiten Gottes Ziel ist, es so zu führen, dass seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Gnade darin erkannt werden. Also was immer der Grund für dein Leiden ist, deine Schwierigkeiten ist, was auch immer der Grund ist, es kann nicht sein, dass Gott weg ist und dass er nicht einen Plan hat. Er wird sich am Ende verherrlichen. Josef weist auf diesen Gott hin, der selbst zeigt, wie groß er ist. Und Josef dient so anderen und hält dafür die Schwierigkeiten aus, aber er sieht, was am Ende dabei rauskommen wird. Auch für ihn. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus hat noch am Kreuz anderen gedient und hat noch am Kreuz andere gesehen. Und auch Jesus hat vorher gefragt, ob es nicht eine Alternative zu diesem schwierigen Weg gibt. Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Und es gab keine Alternative. Die einzige Alternative wäre gewesen, dass jeder von uns schuldig gegenüber Gott in den Tod geht und wir ewig von ihm getrennt sind und wir gerecht für das bestraft werden, was wir alles falsch gemacht haben. Das wäre die einzige Alternative gewesen. Und dann hat Jesus aber um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er nicht ohne uns sein wollte, weil es ihm eine Freude ist, mit uns Gemeinschaft zu haben und es ihm eine Freude ist, uns mit seiner Herrlichkeit zu erfreuen. Deshalb, was du als erstes und wichtigstes tun sollst, wenn es dir schlecht geht, schau auf den Mann am Kreuz. Schau, wie er sein Leben für deins gegeben hat. Und dann gib dich von neuem ihm hin, weil er dich erlöst hat und er die Strafe der Hölle von dir genommen hat, um dir ewige Freude in seiner Gegenwart zu schenken. Und dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Lob. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Herzliche Einladung auch noch zum Gespräch über die Predigt, zum Austausch, jetzt gleich nach dem Gottesdienst, wer möchte. Und ja, gesegnete Woche und ich spreche euch uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.